Medially
oder Medially,
der Medienkompetenz-Podcast.
Genau.
Hallo und herzlich willkommen bei Medially oder Medially Podcast, eurem Podcast mit ganz viel Medienkompetenz im Rucksack. Und den haben heute mal wieder umgeschnallt.
Kim, hallo.
Und ich, Natascha. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich total auf diese Folge. Ich wurde nämlich tatsächlich auch schon gefragt, habt ihr dazu was vorbereitet? Kommt da bald was von uns? Und jetzt können wir sagen, ja, Mini-Kim-Studie 2023, wir sind am Start, jetzt geht's los.
Ist echt so. Und man denkt wieder, es geht um mich, aber es geht überhaupt nicht um
Klar.
mich.
Es Bist geht... du Mini-Kim?
Ja, genau. Nein, ich bin schon groß und stark. Und es geht um was ganz anderes. Es gibt ja, wie ihr wisst, und da reden wir jedes Jahr drüber, die Gym-Studie, wo das J für Jugendliche steht. Und jetzt kann man sich fragen, wofür könnte das K stehen? Es steht für Kinder. Aber jetzt geht es hier heute nicht um die Kim-Studie, sondern um die Mini-Kim. Das heißt, es geht einfach um jüngere Kinder.
Genau, und ich finde es super cool, dass sie wieder rausgekommen ist. Bei den Gym- und Kim-Studien haben wir ja ganz regelmäßige Abstände. Bei der Gym-Studie, die wird eigentlich jährlich erhoben, die Kim-Studie meistens alle 2 Jahre. Und die Mini-Kim-Studie, dafür gibt es keinen festen Turnus. Deswegen habe ich mich gefreut, dass sie jetzt nochmal neu aufgelegt wurde. Ich weiß gerade gar nicht, wann die letzte rauskam. War das 20?
2020, so wie ich es hier sehe, zumindest in unseren Daten, ja.
Okay, das heißt, ist auch schon ein bisschen her und bei dieser Mini-Kim-Studie geht es also nochmal um etwas kleinere Kinder, nämlich zwischen 2 und 5 Jahren. Und diese Mini-Kim-Studie von 2023, die wir uns heute anschauen wollen, ist auch ein Forschungsprojekt vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Alles zu diesen Studien, wir haben schon ganz oft darüber geredet, warum wir die so toll finden, warum wir die empfehlen, wo ihr die nachlesen könnt. Wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Fangen wir einfach mal direkt an, bevor ich hier ins Schwafeln komme. Was ist die Mini-Kim-Studie 2023? Was muss man dazu wissen? Kim, willst du uns da mal mitnehmen?
Ich lege los. Und zwar wurden für die Studie im Herbst 2023, nämlich zwischen dem 11. und 25. September, Personen befragt. Ich finde den Befragungszeitraum immer wichtig zu nennen, weil ich finde, dass man da schon immer so ein bisschen dran denken kann, okay, was ist das für ein Zeitraum, wie ist da das Wetter allein? Also das Wetter macht tatsächlich einen Unterschied, wenn wir an Mediennutzung auch denken. Was sind da vielleicht gerade für Themen an der Tagesordnung gewesen oder auch nicht? Also dann nochmal was dazu zu labern. Es ist ja so, wenn eine WM stattfindet oder eine EM stattfindet, das ist natürlich ganz stark die Lebenswelten auch gerade von Kindern und Jugendlichen teilweise mit beeinflusst, wo man dann zum Beispiel sagt, okay, da machen wir dann keine Erhebung, sondern wir machen es lieber davor und danach. Jedenfalls war das im September letzten Jahres und da die Kinder sehr jung sind und zwar nämlich zwischen 2 und 5 Jahren, wurden nicht sie selbst befragt, sondern die Haupterziehenden von diesen Kindern. Das sind insgesamt 600 Personen gewesen und die haben ein Online-Interview gemacht anhand eines strukturierten Fragebogens.
Genau, und wenn wir uns ein bisschen die Soziodemografie anschauen, also was sind Merkmale, die Befragten aufweisen, dann sehen wir, dass die größte Altersgruppe war bis 34 Jahre, nämlich 49%, dann gab es noch 29%, die waren zwischen 35 und 39 Jahren alt und 22% der Befragten waren 40 Jahre oder älter. Und nicht sehr verwunderlich, Haupterziehende wurden befragt, 77% davon waren weiblich und 23% waren männlich. Passt sehr gut zu dem, was wir aus anderen Studien wissen, wie die Hauptlast der Erziehungsaufgaben auch heute, auch 2023, häufig noch verteilt ist. Die Kinder, um die es geht, da waren es 49%, waren 2 bis 3 Jahre alt, also die Kinder der Haupterziehenden und 51% waren 4 bis 5 Jahre alt. Das Geschlechtsverhältnis von den Kindern, auch das wurde nur binär erhoben, ist relativ ausgeglichen. Genau, und wir haben es hier tatsächlich auch wieder mit einer repräsentativen Studie zu tun. Kleine Einschränkung, es geht um deutschsprachige haupterziehende Eltern. Also Eltern, die nicht Deutsch sprechen, die waren nicht mit erfasst in dieser Studie. Die Mini-Kim-Studie, die wurde 2012 und 2014 auch schon mal erhoben. Da allerdings noch mit einem Fragebogen aus Papier und da wurden einige Sachen verändert, deswegen sagen die StudienautorInnen hier nochmal vorab, Achtung, die Studien von 2012 und 2014, die sind auch nur bedingt vergleichbar jetzt mit dem, was man 2020 und 2023 erhoben hat. Ich denke, wir werden uns wahrscheinlich auch nur auf Vergleiche mit 20 dann beziehen. Und wie wir das häufig machen bei diesen Studien, haben wir uns einfach mal wieder ein paar Lieblingsfacts rausgepackt, die uns besonders interessiert haben oder über die wir gerne sprechen wollen. Die Studie ist natürlich an sich sehr lang und deswegen wollen wir jetzt hier nicht von vorne bis hinten durchrattern. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, könnt ihr das alles komplett und sehr gerne nachlesen, empfehlen wir auch. Und wir sprechen jetzt über die Sachen, die uns so besonders aufgefallen sind oder bei denen wir sagen so, hey Kim, das wollte ich dich eigentlich nochmal fragen, wie du das siehst. Was ist denn dein erster Fakt? Was willst du hier raushauen?
Ja, mein erster Fakt, da geht es noch gar nicht so sehr um die Mediennutzung und um die Kinder, sondern tatsächlich, es wird am Anfang abgefragt, das Themeninteresse der Haupterziehenden, also die, die den Fragebogen ausgefüllt haben. Und ich muss dir ehrlich sagen, das hat mich irgendwie erschreckt. Ich bin da so drüber gescrollt und dann bin ich echt so später nochmal hochgescrollt und habe so gesagt, Henny, das muss ich irgendwie anbringen. Weil hier wurden die Themeninteressen abgefragt und das war vorgegeben. Das sind praktisch 10 Punkte vorgegeben gewesen. Ich lese mal vor, was die Punkte waren. Wenn ihr uns gerade zuhört, könnt ihr im Kopf überlegen, finde ich sehr interessant, finde ich interessant oder finde ich nicht interessant. Punkt 1, Erziehung und Erziehungsfragen. Punkt 2, Gesundheit und Ernährung. Punkt 3, Umgang von Kindern und Medien. Ich habe das Gefühl, das könnte euch interessieren, deswegen hört ihr zu, aber okay. Der nächste Punkt wäre Bildung und Ausbildung, Musik, Umwelt oder Umweltschutz, Kino und Filme, Sport, Politik oder Kunst und Kultur. Das waren eben die, denen man zustimmen konnte. Und es finden sich bei allen diesen Punkten Personen, die sagen, das finde ich sehr interessant und das finde ich interessant. Aber ich habe es in der Reihenfolge vorgelesen, wie die Zustimmungswerte tatsächlich sind. Das heißt, auf den ersten Plätzen sind Erziehung und Erziehungsfragen, und zwar schon deutlich, würde ich sagen, gerade bei dem sehr interessant. Dann Gesundheit und Ernährung, dann Umgang von Kindern mit Medien und dann Bildung und Ausbildung. Und die anderen Punkte, da nehmen die Zustimmungswerte von sehr interessant schon sehr ab. Also ich könnte jetzt sagen, dass zum Beispiel nur 19% gesagt haben, Umwelt oder Umweltschutz finde ich sehr interessant. Und nur 10% haben gesagt, Politik finde ich sehr interessant. Und ähnlich ist es bei Sport und Kultur und so weiter. Es gibt schon einige, also knapp die Hälfte oder ein bisschen weniger, die immer sagen, ja, finde ich schon interessant. Aber irgendwie war ich so, also hat euch das schon immer nicht interessiert oder nicht so sehr interessiert? Oder ist die Themenverschiebung einfach so stark, dadurch, dass das Leben von Haupterziehenden natürlich sehr stark durch das Zusammenleben mit Kindern geprägt ist, dass es eben so stark eine Sortierung gibt mit einem Fokus auf die Themen, die eben das Leben mit Kindern betreffen? Und irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich irgendwie schockiert, muss ich sagen, weil ich mir so denke, wenn nur 10% sagen, ich finde Politik sehr interessant, dann finde ich das schon wenig.
Ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass deine Einschätzung da sehr, sehr zutrifft. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich bin gerade in der Phase, ich habe ein Kind, was in diese Altersgruppe aktuell reinfällt. Ja, das frisst einfach wahnsinnig viel Energie, Ressourcen und Denkarbeit, alles rund um das Kind. Und dann stehen natürlich gerade bei so kleinen Kindern Erziehung und Erziehungsfragen ganz weit oben. Ne? Damit muss man sich zwangsläufig oder sollte man sich natürlich beschäftigen. Und dass das ganz viele interessiert ist, finde ich auch nicht verwunderlich, auch dass Gesundheit und Ernährung so weit vorne liegt. Ja, und andere Themen, Interessen, die man vielleicht davor noch viel stärker angegeben hat, dass sie da nach hinten wandern, kann ich mir schon vorstellen, dass Leute sagen, ich habe einfach nicht mehr die Kapazität, nicht mehr die Möglichkeit, mich mit so vielen anderen Sachen noch zu beschäftigen. Ich bin irgendwie froh, wenn ich noch Schlaf abkriege oder
voll,
so.
Voll.
Was mich ganz doll irritiert hat an diesem Themeninteresse, war Platz 3, nämlich den Umgang von Kindern mit Medien, dass das so weit oben gelandet ist. Ich hatte gestern Abend nämlich einen Elternabend und der war nicht so gut besucht. Es war sehr heiß und die Eltern haben sich darüber unterhalten, interessiert die anderen Eltern das Thema vielleicht nicht? Und da habe ich gesagt, ja, ganz, ganz spannend. Es kam erst eine Studie raus, bezieht sich auf jüngere Kinder, aber da ist das auf Platz 3 gelandet. Und wenn wir in andere Studien gucken, dann sehen wir eigentlich schon, dass Eltern sagen, ja, das ist ein wichtiges Thema, wie Kinder mit Medien umgehen. Die Frage ist aber immer, was ist dann die Umsetzung? Also wo informiere ich mich? Wie denke ich darüber nach? Hole ich mir Hilfe? Besuche ich dann sowas wie ein Angebot, einen Elternabend, eine Beratungsstelle oder gucke ich mir dazu irgendwie Bücher an oder sage ich, das interessiert mich, habe aber letztendlich gar nicht die Möglichkeit, das zu vertiefen oder ja, schafft das aus irgendwelchen Gründen nicht.
Kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Ich fände zwei Punkte, glaube ich, da spannend. Also einerseits fände ich es spannend, wenn man genau diese Themeninteressenerhebung machen würde mit der anderen Person, sofern es die gibt, also die nicht sich nicht als haupterziehend identifizierende Person. Wenn das eben zum Beispiel in der Partnerschaft ist, die Erziehung der Kinder, wie anders ist da und was passiert, wenn man das vergleicht und ist es okay für beide Erziehende oder gibt es da eigentlich einen Wunsch zu sagen, hey, irgendwie würde ich mir da einen Ausgleich so ein bisschen wünschen, einfach mal als Idee. Und was man, glaube ich, auch auf jeden Fall sagen muss, gerade auch bei dem Thema Umgang von Kindern mit Medien. Das ist natürlich eine Studie zu dem Thema, die du dir im Internet durchklickst. Und das müssen wir uns bei der Studie einfach immer klar machen. Da sitzen Erwachsene, Erziehende zu Hause, die, glaube ich, grundsätzlich dann eh schon, und das sehen wir ja auch hier, ein großes Interesse daran haben, ihre Kinder gut zu erziehen, sich damit auseinanderzusetzen, auch mit dem Medienthema auseinanderzusetzen, die natürlich auch wissen, während ich das durchklicke, in irgendeiner Form, klar, es ist anonym, trotzdem bewerte ich mich selbst ja vielleicht auch auf eine Art in meiner Erziehung. Und wir haben natürlich soziale Normen und wir haben natürlich das Thema der sozialen Erwünschtheit. Und es ist mir in der Studie schon oft aufgefallen, dass ich glaube, dass das schon eine deutliche Rolle spielt. Also das dürfen wir nicht vergessen, auch in den nächsten Facts, die wir uns anhören.
Ja. Absolut. Was ich auch cool gefunden hätte, aber das ist natürlich gar nicht möglich, dass man das abfragt, bevor die Leute Eltern werden und danach, um da so einen Vergleich haben zu können. Okay, wie waren die denn eingestellt oder wie waren denn die Themeninteressen? Das kann diese Studie natürlich überhaupt nicht leisten. Deswegen finde ich es super gut, die Punkte, die du gerade nochmal angebracht hast, gehe ich vollkommen mit. Okay, ich will mal meinen Fakt 1 hier präsentieren, der mich so ein bisschen sauer gemacht hat, muss ich sagen. Kann man sich gar nicht vorstellen in sowas wie der Minikim-Studie. Ich muss hier mal was vorlesen, nämlich einen Satz aus der Pressemitteilung zur Minikim-Studie. Und zwar heißt es da, nach Angaben der Eltern verfügt bereits jedes 10. Kind im Alter von 2 bis 5 Jahren über ein eigenes Handy oder Smartphone. Was macht es mit dir, wenn du das liest?
10% der Kinder unter 5 haben ein eigenes Smartphone.
Mhm.
Ja, also auf der einen Seite finde ich, klingt es viel, auf der anderen Seite denke ich mir 10%, ja, wenn ich versuche dann immer so Konstrukte im Kopf aufzumachen, wie kann das sein, ältere Geschwister, die ein altes Smartphone noch haben und dann hat man das vielleicht ohne SIM-Karte oder solche Sachen. Aber es klingt schon viel erstmal für mich, ja. Für dich?
Also ein eigenes Handy oder Smartphone, ich stelle mir da vor, wie Kinder wirklich eine eigene Rufnummer haben, schon eingespeichert sind bei den Eltern oder Großeltern. Die kann man dann anrufen und die gehen dann mit Videocall dran, weil schreiben können sie in der Regel noch nicht. Und ich denke mir so, hä? Also das finde ich irgendwie sehr, sehr hoch, die Anzahl von, jedes 10. Kind. Aber meiner Meinung nach, jetzt ein kleiner Hot-Take von mir, ist dieser Satz aus der Pressemitteilung echt Kategorie Clickbaiting. Die Frage dazu lautete nämlich, und welche dieser Dinge besitzt ihr Sohn, ihre Tochter im Alter von 2 bis 5 Jahren, beziehungsweise welche dieser Dinge hat er oder sie zur eigenen Verfügung? Und ich finde, das ist was ganz anderes. Wenn ich mir überlege, ja, ab und zu liegt das Gerät von mir oder ein altes, abgelegtes Gerät haben wir da liegen und das Kind darf da dran, das darf das benutzen, dann ist es ja noch nicht, dass es ein eigenes Handy besitzt. Also ich finde, das ist sprachlich einfach irreführend, das so zu schreiben. Also die Fragestellung gibt meiner Meinung nach diese Interpretation nicht her. Also das finde ich irgendwie problematisch, weil gerade diese Schlagzeile kann man natürlich super verwenden, um da wieder ein riesen Ding draus zu machen. Oh, jedes 10. Kind zwischen 2 und 5 besitzt schon ein eigenes Smartphone. Das wurde doch gar nicht gefragt. So, also mein Rant ist over.
Ja, ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht, weil ich das hier schon in so Notizen gesehen habe und ich dachte, war erst so, ja, verstehe ich voll. Und dann dachte ich aber, was heißt eigentlich zur eigenen Verfügung? Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte mir, das finde ich eigentlich krasser, weil ich finde, also crazy, auch ein Hot Take von mir, weil ich finde, besitzen bin ich ganz bei dir, also hat man dem Kind dann dieses Gerät gegeben, eingerichtet und alles, was ich nicht glaube, sondern ich glaube tatsächlich, dass es realistischer ist, es wird so von oben nach unten weitergegeben und dann hast du jetzt halt auch so ein Teil so ein bisschen damit spielen, weil, wie du schon sagst, viele Sachen sind, glaube ich, kognitiv und co. gar nicht möglich für die Altersgruppe. Aber zur eigenen Verfügung heißt ja, das heißt für mich ja zur freien Verfügung. Also das permanent liegt irgendwo und kann jederzeit genommen werden. Und das hört sich für mich nach noch weniger Einschränkungen an. Weil ganz oft ist es ja gerade bei jüngeren Kindern so, dass wir sagen, ja, okay, du hast dein eigenes Handy, aber du gibst es um die und die Zeit ab oder ich gebe das nur um die und die Zeit raus. Und dann habe ich mir überlegt, heißt zur eigenen Verfügung vielleicht nicht sogar auch, in meiner Interpretation jetzt, ja, das liegt hier halt wie deine Lego-Steine und du kannst es halt benutzen, wann du willst. Dann fand ich das nämlich sogar krasser. Aber wir merken ja, dass diese Formulierung zur eigenen Verfügung ja zu Missverständnissen anregt.
Genau, also die Fragestellung ist auf jeden Fall aus unserer Sicht irgendwie schwierig und kann im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass wir jetzt hier Ergebnisse haben, bei denen wir uns zum Beispiel gar nicht sicher sind, wurde jetzt das erhoben, was eigentlich erhoben werden sollte. Qualitative, quantitative Forschung haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Wir wissen jetzt aus diesen Daten eben nur, die Eltern haben angegeben, jedes 10. Kind, also 10%, haben gesagt, ja, bei uns ist das der Fall. Aber was sie konkret dann darunter verstehen, das wissen wir nicht. Dazu wurden ja keine zusätzlichen Angaben gemacht.
So ist es nämlich. Und ich würde sagen, da müssen wir dich eigentlich wieder gelinde stimmen mit deinem Lieblingssteckenpferd-Thema. Ich habe schon gesehen, du hast natürlich als Fakt das Thema Sprachassistenten wieder für dich gefunden in der Studie.
Natürlich, interessiert mich ja immer, falls ihr uns schon länger zuhört, Sprachassistenten sind ein großes Ding, großes Fragezeichen in meinem Leben, weil ich auch 2024 immer noch keinen besitze, das nicht nutze und immer wieder fasziniert davon bin, wie viele Menschen das aber tun und wie selbstverständlich das auch in vielen Familien mittlerweile zum Alltag gehört. Wenn wir uns hier angucken, 2020, dann gab es 29% Ausstattung in den Familien, also in 29% der Familien gab es so einen Sprachassistent wie zum Beispiel Alexa. Und 2023 waren es dann schon 41%, also nochmal eine ordentliche Steigerung. Und auch hier wurde wieder gefragt nach dem eigenständig Nutzen. Und da haben die Eltern gesagt, 8% der Kinder dürfen diese eigenständig nutzen. Bei den 2- bis 3-Jährigen waren es 3% und bei den 4- bis 5-Jährigen schon 12%. Und das finde ich nicht verwunderlich. Das ist ja für kleine Kinder erstmal ein Gerät per Sprachsteuerung. Das ist super. Das kann ich sehr intuitiv, sehr, sehr schnell benutzen. Und das ist natürlich eine klasse Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich sagte Alexa, die soll jetzt mein Lieblingslied spielen oder wie das Wetter wird. Und dann sagt es dieser Sprachassistent. Also ja, eine Form, in der Kinder sehr schnell merken, so kann ich das benutzen, so kann ich das verwenden und das funktioniert, so wie ich das mache. Finde ich deswegen nicht verwunderlich, dass das genutzt wird. Eigenständig, da würde ich aber auch nochmal sagen, Achtung, habe ich, glaube ich, in diesem Podcast schon mal erzählt, auch kleine Kinder können mit Sprachassistenten einkaufen gehen, wenn man da keine entsprechenden Sicherheitseinstellung vorgenommen hat oder können sich Inhalte ansagen lassen, die für sie nicht geeignet sind. Also auch auf diesen Geräten sollte man entsprechende Schutzvorkehrungen nutzen, damit eben auch gerade ganz junge Kinder nicht mit Inhalten in Berührung kommen, keine Dinge an diesen Geräten machen, wie zum Beispiel Bestellungen, die sie noch nicht machen sollten. Sprachassistenten, du hast ja gerade schon gesagt, ist einfach ein Riesending von mir. Vielen Dank an unsere Hörerin Nicole, die hat uns vor einer Weile eine ganz lange nette Mail geschrieben und uns erklärt, wie in ihrer Familie Sprachassistenten genutzt werden. Da sind die Kinder schon ein bisschen älter und das hat mir total geholfen, nachzuvollziehen, was sie daran so schön und so wichtig finden und wie das sie in ihrem Familienalltag unterstützt und ein Teil davon ist. Und da, finde ich, waren viele, viele tolle Beispiele dabei, wie das ganz sinnvoll sein kann. Zum Beispiel zum Lernen wird es genutzt, zum Spielen, aber auch, weil sie zum Beispiel die Regel haben, dass sie beim Abendessen oder bei den Essenszeiten keine Smartphones und so weiter nutzen. Und wenn dann irgendjemand am Tisch sitzt und was wissen will, dann darf man aber einen Sprachassistenten fragen. Also das waren so kleine Beispiele, die mir auf jeden Fall hängen geblieben sind. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Mail.
Ja, super cool, da so einen Einblick zu bekommen in eine Medienwelt, die einen selber so noch gar nicht betrifft. Und ich sag mal bewusst noch, weil wer weiß, wie lange wir noch sprachassistentenlos bleiben werden.
Ja, das ist eine gute Frage. Und du willst uns jetzt den nächsten Fakt präsentieren? Bin ich da richtig?
Ja, da bist du absolut richtig. Es ist ja eine große Freude mir immer, dass die Kim, Mini-Kim, Jim und Co-Studien auch immer sich anschauen. Es gibt ja nicht nur Medien im Leben von Menschen. Und das ist, glaube ich, immer ein ganz wichtiger Punkt, um das so einzuordnen für die Lesenden. Es werden auch andere Freizeitvorlieben nämlich abgefragt in diesen Studien. Und so war das eben auch in der Mini-Kim. Und hier konnten eben die Erwachsenen dann die drei beliebtesten Freizeitaktivitäten ihrer Kinder nennen. Und da ist es so, dass die beliebteste Aktivität nach wie vor das Spielen ist, und zwar draußen. Also das ist mit 76% absolut auf Platz 1. Drinnen spielen hat ein bisschen weniger als die Hälfte der Zustimmung, aber auch noch absolut total beliebt. Dann haben wir mit 40% Malen, Zeichnen, Basteln, ein bisschen weniger hat das Treffen von Freunden oder die Beschäftigung mit Büchern. Das haben auch 19% gesagt. Das ist eine der Top 3 Aktivitäten meines Kindes. Und was aber neu ist, es gibt jetzt so eine Kategorie, die heißt Nutzung von Bewegtbildangeboten. Und die werden natürlich an sich aufgeteilt, weil du kannst ja lineares TV schauen, du kannst On Demand schauen. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten. Und wenn man die zusammennimmt, die Bewegtbildangebote, die genutzt werden, dann sind die noch eher bei den liebsten Freizeitvorlieben dabei, jetzt als Bücher. Mhm. Also haben da als an Relevanz mit dazu gewonnen und natürlich sicherlich auch an ihrer Mannigfaltigkeit aber dazu gewonnen, weil es einfach viel mehr Angebote gibt. Also wenn wir uns überlegen, wir haben vorher gesagt, 2014, das ist jetzt über 10 Jahre her. Da war es ja zum Beispiel noch nicht so, dass Streamingdienste so stark verbreitet waren, auch im familiären Kontext. Das heißt, also das ist jetzt eine Interpretation von mir, ne? Ich konnte damals ja nicht sagen, so, du kannst jetzt eine halbe Stunde Fernsehen schauen, sondern ich muss mich ja daran halten, das haben wir auch schon mal besprochen, wann kommt denn deine Sendung, die du gucken willst, kommt halt auch nicht zu jeder Zeit. Heute mit Streamingangeboten zum Beispiel oder dass man eben sagt, hey, auf YouTube gibt es das, was du gern schauen möchtest, habe ich natürlich zu jeder Zeit die Möglichkeit zu sagen, jetzt kannst du auch Bewegtbildangebote konsumieren. Ich kann mir vorstellen, dass das ist so diese Convenience, die diese Bewegtbildangebote natürlich auch dazu führt, dass sie häufiger genutzt werden.
Ja, ich denke, Convenience, das trifft es absolut. Es gibt ja einfach so, so viele Möglichkeiten und mit einem Smartphone und Internetzugang hat man die ja in der Regel alle dann auf diesem kleinen Gerät und kann das zur Verfügung stellen, wenn man das möchte. Das ist natürlich auch wieder eine andere Frage von Ressourcen als jetzt Bücher. Haben wir in der letzten Folge drüber geredet. Falls ihr die noch nicht gehört habt, macht das sehr gerne. Ja, da haben wir ausführlich mit Ilona Stütz über Bilderbücher, über Kinderbücher gesprochen und ja, da auch so ein bisschen rausgearbeitet, die unterschiedliche Bewertung von diesen Angeboten. Kann ich mir vorstellen, warum die Nutzung da so angestiegen ist.
Spannend wird es ja dann aber, wenn man sich anschaut, ja, wie lang werden denn welche Medienangebote eigentlich genutzt pro Tag? Mhm. Und ich glaube, da hast du uns was zu erzählen dazu.
Ja, genau. Ich habe meinen Fakt 3 genannt, Platz 1 für die Tonybox. Und das finde ich ganz erstaunlich. Also zunächst mal nicht den Fakt, dass die Tonybox oder beziehungsweise portable Musikboxen, muss man sagen. Tonybox ist ja nur ein Anbieter unter mehreren. Das finde ich nicht so verwunderlich. Aber was mich gewundert hat, war, diese Geräte sind hier auf Platz 1 bei der geschätzten täglichen Nutzungsdauer verschiedener Medien durch die Kinder. Warum werden sie denn dann nicht bei den Fragen nach der Medienausstattung oder der persönlichen Verfügbarkeit abgefragt? Das hat mich total irritiert, weil wir haben hier ganz am Anfang, ne, die Frage nach der Medienausstattung, welche Medien sind bei Ihnen im Haushalt vorhanden, welches steht dem Kind zur persönlichen Verfügbarkeit, haben wir auch schon drüber geredet. Und da werden die gar nicht abgefragt. Und dann kommen die hier ganz plötzlich bei der geschätzten täglichen Nutzungsdauer und landen eben auf Platz 1 bei dieser sehr jungen Zielgruppe. Mhm. Kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, warum die da rausgelassen wurden. Aber wenn wir uns jetzt hier die Zahlen angucken, also auf Platz 1, wie gesagt, diese mitnehmbaren Musikboxen, wie zum Beispiel eine Tonybox, kleiner Würfel, wo man eine Figur oben drauf stellt und dann wird das abgespielt, die Musik oder das Hörspiel und so weiter. Die meisten, die zuhören, werden das wahrscheinlich kennen. Wenn wir uns hier angucken, die geschätzte tägliche Nutzungsdauer, dann sehen wir für diese portablen Musikboxen, dass die Eltern gesagt haben, 38 Minuten am Tag nutzt mein Kind im Durchschnitt so eine Musikbox. Wir sehen, dass das bei den 2- bis 3-Jährigen noch ein bisschen unter den 4- bis 5-Jährigen liegt, also dass es da nochmal einen Sprung nach oben gibt. Und auf Platz 2 bei der geschätzten täglichen Nutzungsdauer liegt dann das Buch mit 37 Minuten und hier sehen wir im Vergleich halt zu diesen portablen Musikboxen, dass die 2- bis 3-Jährigen das stärker nutzen als die 4- bis 5-Jährigen. Also da findet anscheinend schon so eine Verschiebung statt. Vor allem was die Medienbindung angeht, auch das wurde abgefragt. Also die Eltern wurden gefragt, auf welches Gerät könnte denn ihr Kind am wenigsten verzichten? Und da ist auf Platz 1 gelandet die Bilderbücher. Und da gibt es wieder einen ganz krassen Unterschied von den 2- bis 3 zu den 4- bis 5-Jährigen. Nämlich die Eltern der 2- bis 3-Jährigen, die haben gesagt, ja, 36% auf Bücher könnte mein Kind auf gar keinen Fall verzichten. Bei den 4- bis 5-Jährigen waren es dann nur noch 18%. Also wirklich ein großer Sprung. Währenddessen bei diesen portablen Musikboxen, da haben 11% der Eltern von 2- bis 3-Jährigen gesagt, ja, darauf könnte mein Kind am wenigsten verzichten und 19% schon von den 4- bis 5-Jährigen. Also ja, fast jede fünfte Elternteil hat angegeben, also auf so eine Box könnte mein Kind nicht verzichten, überholt damit sogar knapp Bücher bei den 4- bis 5-Jährigen. Ja, ich kenne es aus meinem persönlichen Umfeld auch tatsächlich so, dass diese Geräte dann bei den 4- bis 5-Jährigen sehr beliebt sind oder auch zum Einschlafen genutzt werden, auf Autofahrten mitgenommen werden. Finde ich jetzt aus meiner persönlichen Beobachtung her sozusagen nicht verwunderlich. Deswegen umso komischer, warum das einfach nicht bei der Medienausstattung und der persönlichen Verfügbarkeit abgefragt wurde. Und ein Fun Fact noch, ich kannte bisher die Tonybox und die Tigerbox, aber ich hatte noch nie den Namen Hörbert gehört. Habe ich dann auch mal recherchiert, also das ist ein Gerät, das kommt aus Deutschland und es ist eine Holzbox, dadurch auch ja sehr langlebig.
Bourgeois.
Ja, also sieht auch cool aus. Ist aber auch entsprechend teuer. Von der technischen Aufmachung her ist das eigentlich eine ganz coole Idee, weil man da ja auch mehr Sachen nutzen kann, als jetzt ja mit diesen Geräten, die man kauft und wo man sehr stark gebunden ist an diese Figuren, was man auch immer das Internet dafür braucht, um das einzurichten. Ja, also Hörbert, finde den Namen cool, finde das Gerät interessant und es gibt sogar schon länger als die Tonibox und ich habe erst durch die Mini-Kilm-Studie davon erfahren, dass es das überhaupt gibt.
Ja, für mich hört sich das so an, als wäre das halt das Gerät, das du auf deinem, wenn du so durch, ich kenne so die Münchner Schwabinger Bio-Bourgeoisie, die dann so mit so Babo-Bikes die Kinder in die Kita fährt, die haben halt einen Hörbert. So ist mein Bild jetzt.
Ah, Babo nennt man das. Ich wusste das nicht. Ich dachte immer, das heißt Babu. Interessant, auch wieder was gelernt.
Du, man weiß nicht, also ich weiß es ja auch nicht. Ich benutze es nicht. Aber ich habe das öfter schon so bezeichnet gehört. Vielleicht ist es auch völlig falsch. gab ja auch eine große Rückrufaktion, habe ich gehört.
Ja.
Nun denn, also Hörberts sind ein Thema, vielleicht für manche, ja. Aber vielleicht auch eher die Tonybox oder Tiger oder Tigerbox. Mhm. Ich würde dazu noch sagen, ich möchte hier auch nochmal das Thema soziale Erwünschtheit reinwerfen, weil ich es ganz schön schwierig finde, dass natürlich die Eltern sagen, ja, worauf kann mein Kind am wenigsten verzichten? Ist ja die Frage, was würden die Kinder sagen? Ja, die kann man da nicht so also leicht befragen, weil das natürlich auch eine total schwere Frage ist. Also wenn du das in einem deutlich höheren Alter fragst, ja, auf welches Medium kannst du am wenigsten verzichten? Da strugglen ja auch die, 10 bis 16-Jährigen, die Frage zu beantworten. Auch wir Erwachsenen, uns fällt es gar nicht so leicht. Ich finde es schon wichtig, das immer mitzudenken. Hier haben Eltern für Kinder geantwortet, die auch an so einer Studie teilnehmen, die sich dem schon bewusst sind. Das ist ja leider, das haben wir auch in unserer letzten Folge thematisiert, eine starke Bewertung gibt. Was sind die guten und was sind die bösen Medien?
Voll.
Genau, und ich schließe da doch direkt mal an mit meinem nächsten Fakt, nämlich das Thema gemeinsame Mediennutzung. Das fand ich noch sehr spannend. Es ist grundsätzlich so, dass häufig empfohlen wird von ExpertInnen aus unserem Bereich eigentlich, gemeinsame Mediennutzung zu betreiben, also das zusammen zu machen. Das hat unterschiedliche Gründe. Ganz simpler Grund ist, wenn natürlich ein Kind Bewegtbildinhalte konsumiert oder auch was hört, was vielleicht irgendwie Angst auslöst, was doch nicht ganz geeignet ist für das Alter des Kindes, was das Kind nicht versteht. Ist man dann als erwachsene Person mit dabei, kann das begleiten, kann das besprechen, kann eben darauf entsprechend reagieren. Und, also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, geht es natürlich ganz viel auch um die Kommunikation während der Mediennutzung. Dass es nicht einfach nur als passives Erlebnis sozusagen passiert, was es nie tut, weil ja immer verarbeitet wird, was in den Medien da passiert. Aber dass man eben die Möglichkeit hat, drüber zu sprechen und im Austausch drüber zu bleiben. Also gemeinsame Mediennutzung ist schon was Tolles, insbesondere eben dann, wenn es auch für Kinder schön und angenehm ist, denn diese Zeit ist ja auch irgendwann mal vorbei und man möchte dann nicht mehr, dass die Erziehenden dabei sind, wenn man seine Serien guckt oder wenn man im Klassenchat flirtet.
Wer flirtet denn im Klassenchat? Ist das ein Ding?
Es ist ein Thema, Natascha. durchaus. Da werden schon verschiedene Anbahnungen gemacht, habe ich jetzt mitbekommen.
Okay.
Vor kurzem. Es ist so, dass fast alle der zumindest gelegentlich genutzten Medien in der Altersklasse zwischen 2 und 5 Jahren überwiegend gemeinsam mit den Eltern genutzt werden. Das hat mich überrascht. Am ehesten alleine genutzt werden Hörspiele, Hörbücher und Podcasts. Nämlich 41% der Kinder machen das alleine. Macht irgendwie auch Sinn. Ich kann mir da auch diese Tonyboxen vorstellen. Das hört man sich ja auch öfter an und dann weiß man halt irgendwann auch als erziehende Person, okay, weiß ich jetzt, was da drin vorkommt, kannst du dir anhören. Am häufigsten gemeinsam genutzt werden tatsächlich Bücher und Smartphones. Mhm. Also zwei sehr unterschiedliche Geräte. Und da ist es auch so, dass bei der Beschäftigung mit Büchern die alleinige Nutzung die Ausnahme ist. Also nur 8% sagen, ja, das nutzt mein Kind auch alleine. Und ich fand das spannend im Zusammenhang mit dem, was wir gerade besprochen haben, gerade in Bezug auf die Bücher, wo viele Eltern sagen, ja, darauf könnte mein Kind nicht verzichten, ist natürlich auch eine gemeinsame Aktivität, die gemacht wird, auf die man wahrscheinlich auch als Elternteil dann nicht verzichten möchte, weil man eben gemeinsam mit seinem Kind da hoffentlich schön, Bilderbücher zum Beispiel nutzen kann. Und ich habe mich auch gefragt, wie wichtig ist da, können Kinder nicht äußern, aber wie sehr geht es da auch um die Beziehungsarbeit, die in der Zeit gemacht wird, dass sich die Eltern Zeit nehmen, mit mir was zusammen anschauen, dass ich eben diese Nähe auch erlebe und diese ja ungeteilte Aufmerksamkeit auch erlebe, die ich dann bekomme, wenn ein Elternteil mit mir ein Buch anschaut, sich meinen Fragen stellt, das vielleicht sogar vorliest. Das spielt sicherlich eine ganz große Rolle hier für Kinder auch. Wie groß die Rolle ist, we can't know, aber war ein Gedanke, der mir da kam. Ich erinnere mich auch noch, dass ich noch zu meiner Bachelorzeit mal eine Hausarbeit darüber geschrieben habe, wie unfassbar gut das für die Entwicklung von Kindern ist, wenn man mit ihnen gemeinsam liest. Also dass zum Beispiel so Sachen wie Theory of Mind, also die Möglichkeit zu verstehen, dass andere Menschen andere Erfahrungen machen als ich sozusagen, dass sich die zum Beispiel durch Vorlesen schneller entwickelt. Und das fand ich sehr spannend. Deswegen, ja, eine ganz schöne Sache und spannend, dass praktisch Smartphones auch dann mit den Büchern da am ehesten gemeinsam genutzt werden.
Ich finde es total erklärbar, weil Bücher, wenn ich nicht lesen kann, dann brauche ich jemanden, der mir vorliest. Also klar, die Eltern sind eine Ansprechperson, aber auch kurzer Einblick in mein Leben. Mein Kind ist heute Morgen in die Kita abgerauscht, hat seine Erzieherin gesehen und hat gesagt, hallo, ich will mit dir ein Buch lesen. Also das war der erste Satz. Genau, man braucht ja einfach diese Person, die lesen kann. Und klar, das kann ich dann schwer alleine machen. Natürlich kommen Kinder auch manchmal an diesen Punkt, wo sie was auswendig können, aber trotzdem in aller Regel brauchen die in diesem Alter noch jemanden, der das vorliest, der das umblättert, der das bespricht und so weiter. Und Smartphone wiederum, ja, auch in diesem jungen Alter können die schon klicken, aber ja, da ist ja meistens dann dieser Gedanke, das will ich auch absolut begleiten oder das sollte mein Kind auf keinen Fall alleine nutzen. Und wie du schon sagst, dann im Vergleich so eine Toni-Box, wenn ich genau weiß, ah, das ist diese Geschichte, das stellt das Kind jetzt drauf und hört es an, dann finde ich es auch ja, sehr erklärbar, warum genau Bücher und Smartphone dann am häufigsten gemeinsam genutzt werden. So.
Total, total. Ich glaube aber halt, dass die soziale Interaktion schon eine große Rolle spielt, auch für Kinder. Man sucht sich ja auch aus, mit wem möchte ich jetzt das Buch lesen und bei wem finde ich das vielleicht schön und angenehm und wer macht das besonders gut für mich. Und ich glaube, dass das eine sehr große Rolle schon spielt neben dem Medium selbst und frage mich, was wäre denn, also das ist natürlich ein ganz hypothetischer Gedanke, was wäre denn, wenn man es schaffen könnte, Kinder bei allen anderen Medien so liebevoll zu begleiten wie bei Büchern? Also wie würde das vielleicht ja ganz vieles in der Medienerziehung verändern, wenn man von Anfang an, das ist, glaube ich, unmöglich. Also ich glaube, es ist unmöglich, das zu machen. Es ist auch unmöglich, allein schon vom Arbeitsaufwand, weil es ja klar sein muss, dass man auch mal möchte, wenn man sagt, okay, hier kannst du eine halbe Stunde deine Sendung gucken oder hier kannst du die Toni-Box hören und ich kann was anderes machen. Das ist schon klar, aber in der Theorie frage ich mich, was wäre, wenn wir in alle anderen Medien und gerade in Medien, die häufig so ein extrem großes Konfliktpotenzial haben, wir haben hier mich auch drin das Thema Spielekonsolen zum Beispiel, wenn wir die auch so begleiten würden, zu Beginn, wie wir eben bei Bilderbüchern begleiten, ob das nicht uns ganz spannende Türen öffnen könnte.
Was für eine schöne Utopie, die du hier aufmachst, finde ich sehr, sehr gut.
Dann können wir eigentlich zu unserem nächsten Fakt schon kommen, oder? Und ich habe da einen ganz kurzen, der eigentlich anschließt an dein Thema. Und zwar fand ich es total spannend. Es wurde nämlich gefragt, wann nutzt ihr Kind oder wann hat ihr Kind das erste Mal Bewegtbild genutzt? Also zum Beispiel Filme, Serien, sowas. Und wenn du mich das gefragt hättest, ich hätte dir keine Zahl nennen können. Und die Minikim nennt uns aber eine Zahl, nämlich durchschnittlich mit 2,4 Jahren schauen Kinder, wahrscheinlich bewusst ist hier gemeint, das erste Mal Bewegtbildangebote.
Wie war die Frage? Weil ich kann mir vorstellen, dass je nachdem, wie man das genau abfragt, das dann doch noch deutlich früher ist als 2,4 Jahre, weil auch ein Video auf YouTube angucken ist ja ein Bewegtbildangebot. Oder wenn ich mir ein Kinderlied, bei dem ein Video hinten dran läuft oder so, ne, wenn ich mir das als Kind auf dem Smartphone der Eltern angucke, dann ist es doch eigentlich auch schon eine Erfahrung mit Bewegtbildangebot.
Total, total. Das finde ich auch nochmal passend dazu zu sagen und auch zu diesem Thema Nutzungsdauer. Haben wir vorher gesagt, ja, hier irgendwie 38 Minuten Tony Box, 37 Minuten Buch, 23 Minuten Streamingdienste. Wenn ihr das hört und ihr Kinder in dem Alter habt und sagt, um Gottes Willen, bei mir sieht es ganz anders aus, mein Kind durfte schon viel früher was gucken oder bei mir ist die Nutzungszeit von weiß ich nicht, welchem Angebot, viel länger, bin ich jetzt schlecht, mache ich das jetzt schlecht, die Erziehung, ist meine Medienerziehung Katastrophe? Sicherlich nicht, würde ich an der Stelle sagen, sondern auch hier sind es einfach Fragen, die auch total schwer zu beantworten sind, wenn man da so spontan schätzen muss. Das heißt, die Eltern schätzen das irgendwie und schätzen da mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen das Thema soziale Erwünschtheit rein. Vielleicht sind die Zahlen in Wirklichkeit bei allen deutlich höher, vielleicht haben die schon viel früher Bewegtbild konsumiert. Also das sind halt alles Angaben von Menschen, nicht von einer Kontrollinstanz oder so.
Ja, absolut. Finde ich, passt sehr gut, hast du hat schon gesagt, zu meinem Fakt 4, nämlich der Lieblingssendung. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Kinder durchschnittlich mit 2,4 Jahren das erste Mal Bewegtbild angeguckt haben, dann ist es auch ganz interessant, dann zu vergleichen. Es wurden nämlich auch die Lieblingssendungen abgefragt und auch von den Kindern im Alter zwischen 2 bis 3 Jahren. Und da müsste es ja eigentlich eine große Spanne dann geben an Eltern, die sagen, ja, mein Kind hat davon noch nie was gesehen, weil hat ja erst mit 2,4 Jahren ja überhaupt Erfahrung gemacht mit Bewegtbild. Egal, gucken wir uns mal an, was sind denn 2023 die beliebtesten Sendungen für Kinder in diesem Alter? Und auf Platz 1 ist Paw Patrol gelandet. Das kennt, glaube ich, gefühlt jeder, auch wenn man noch nie eine Folge davon geschaut hat. Weil wenn man sich mal bei dieser Zielgruppe umschaut, dann ist es ganz häufig als Merchandise irgendwo bei den Kindern unterwegs. Also auf Jacken, Rucksäcken, Bällen, Brotdosen, wie auch immer, sind diese Hunde drauf, die zu einer also wie eine Rettungsstaffel aus verschiedenen Hunden. Also das ist so, glaube ich, die Grundgeschichte, wenn man das mal kurz zusammenfassen will. Also um Gottes Willen, liebe Paw Patrol-Fans, bitte, ich bin noch nicht so tief im Game. Das war jetzt wahrscheinlich nicht ganz gut. Auf Platz 2 ist Peppa Pig bzw. Peppa Woods gelandet und auf Platz 3 Feuerwehrmann Sam. Und danach kommen noch solche, sagen wir mal, Dauerbrenner wie das Sandmännchen oder die Sendung mit der Maus oder auch für mich ganz erstaunlich Tom und Jerry. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das immer noch genannt wird. Also war jetzt 4% der Kinder haben gesagt, der Eltern haben gesagt, das ist die Lieblingssendung von meinem Kind. Nicht wahnsinnig viel, aber ja, hätte ich gar nicht mehr mit gerechnet, dass sowas noch mit drin ist. Oder auch die Biene Maja wurde hier immer noch genannt. Also Serien, mit denen auch wir durchaus schon aufgewachsen sind. Also Paw Patrol, das hätte ich erwartet, allein von dem, was ich so mitbekomme, sehe bei dieser Zielgruppe in Kindergärten und so weiter. Und ich hatte neulich eine lustige Erfahrung, nämlich dass es auch für Eltern ein Hilfsmittel sein kann. Ich wurde gefragt von einer Bekannten, wir haben darüber gesprochen, dass ich einen Hund habe, und dann hat sie gesagt, was ist das für ein Hund? Ein Labrador? Warte mal, welcher Hund ist das bei Paw Patrol? Also das war dann tatsächlich die Hilfestellung, und es gibt tatsächlich auch einen Labrador bei Paw Patrol, damit sie einordnen konnte, wie mein Hund aussieht. Und ich erwarte für die Zukunft bei der nächsten Mini-Kim-Studie eine Steigerung bei Bluey. Das ist die nächste Hundeserie, die absolut gehypt wird. Das ist eine Hundefamilie, die ja solche Familienalltagssituationen erleben und die auch ja recht gelobt wird von der Kritik. Ich glaube, es ist eine australische Serie, weil sie ja so den Familienalltag eigentlich ganz gut nachzeichnet und ja, diese Serie viele Dinge anders macht als jetzt andere Serien. Also es sind keine krassen Heldengeschichten, sondern teilweise auch einfach nette ja, Geschichten über das Leben in der Familie, zwischen Geschwistern und so weiter. Also da erwarte ich mal, dass das sogar noch ansteigt, weil ich da gerade so ein Hype mitbekomme.
Müssen wir also Bluey, was auch wieder ein Name ist, wo ich mir denke, okay, wer hat sich das ausgedacht, müssen wir also Bluey im Auge behalten. Interessant, ich fand es auf Platz 2 ist ja Peppa Pig oder Peppa yeah. Woods, finde ich, ist glaube ich auch so ein Generationending. Also ich finde nämlich ganz oft sehe ich so von der Gen Z so Memes, die irgendwie mit dem Thema Peppa Pig zu tun haben und kann mir vorstellen, dass die halt schon eher damit aufgewachsen sind. Das ist halt so ein bisschen, also jetzt auch ein Hot Take, so ein bisschen Bibi und Tina ist halt glaube ich für die Gen Z vielleicht ein bisschen Peppa Pig. Mhm. Ich weiß es nicht, oder wie die danach kommt, war mein Gedanke. Aber ich möchte auch noch anbringen, wenn wir uns anschauen, die Top-Plätze bei den Lieblingssendungen, wie ist es geschlechtermäßig verteilt, dann haben wir zwar, ja, Peppa Pig oder Peppa Woods auf Platz 2. Ansonsten aber sind die Hauptdarstellenden eigentlich fast alle, die Maus würde ich jetzt mal als non-binär bezeichnen wollen, männlich, einfach männlich geprägt. Wir wissen auch, dass auch Mädchen, also dass Mädchen eher sozusagen die Kompetenz haben, Serien gern zu schauen, wo die Hauptfiguren männlich sind. Das ist bei Jungs anders. Ich finde es super blöd. Ich würde mir das anders wünschen, dass es mehr weibliche Hauptfiguren gibt. Ich verstehe das aus Produktionsseite, dass man natürlich eine größere Zielgruppe erreichen kann, weil man halt sagt, ja, okay, bei Mädels gucken auch Feuerwehrman Sam. Feuerwehrman Sam. und Jungs halt auch, aber ich glaube, das ist schon was, was ein Problem ist. Was haben wir da für Vorbilder für kleine Kinder und wie kriegen wir das irgendwie vielleicht ein bisschen anders hin in Zukunft?
Ja, deswegen nochmal Bluey, das sind jetzt nicht nur männliche Helden und bei Paw Patrol gibt es zumindest auch weibliche Hunde, aber die männlichen Hunde sind deutlich
die dominierende,
in der
oder?
Überzahl, absolut, ja. Genau. Nee, Wahnsinn, oder? Man spricht über solche Sachen und ich stelle mir jetzt vor, jemand, der in unserem Feld schon seit 40 Jahren arbeitet, der winkt jetzt ab und sagt, ach komm, das habe ich vor 40 Jahren schon erzählt, es tut sich immer noch nicht. Ich bin einfach müde davon.
Ich muss doch jetzt Peppa Wutz
dabei. Mach jetzt Feuerwehrfrau Samira, lasst mich alle in Ruhe.
Ja, also ich werde nicht müde, das zu sagen, weil ich denke mir irgendwie, hey, sind nicht irgendwie auch Eltern so ähnlich wie bei Kinderbüchern oder Bilderbüchern auch ein bisschen Adressaten dieser Sendungen und kann man, wenn man das auf dem Schirm hat, kann man da vielleicht anders drüber nachdenken. Ist ja gar kein Ding, wenn dein Kind gerne Feuerwehrmann, wenn man Sam guckt, ist doch total okay, aber wie gestalte ich denn dann vielleicht die restliche Vorbildumgebung von dem Kind? Also was kann ich denn da noch beisteuern? So, das sind so meine Gedanken und ich glaube, Bewusstsein dafür ist schon ein erster wichtiger Schritt.
Absolut. Du wolltest noch was zum Thema Handy- und Smartphone-Nutzung erzählen.
Ja, ich finde es crazy. 22% der Kinder nutzen nämlich ein Mobiltelefon ein- oder mehrmals die Woche. Und ich habe mich gefragt, was machen sie da? Weil du auch schon gesagt hast, na, ich kann ja gar nicht so viel machen, wenn ich nicht lesen kann an so einem Gerät. Mhm. Und was machen sie denn? Ich werde euch jetzt mal vorlesen, was die fast jeden Tag oder ein bis mehrmals die Woche machen. Da ist nämlich auf Platz 1 eigene Fotos oder Videos ansehen. Okay. Danach telefonieren oder Videotelefonate, wie du es dir vorher vorgestellt hast. Danach haben wir Videos oder Sendungen anschauen. Macht auch total Sinn, ne? Mal hier kurz Netflix oder ein YouTube-Video. Fotos und Videos machen. Und der letzte Punkt ist dann spezielle Apps für oder Spiele-Apps für Kinder nutzen. Und übrigens beschäftigen sie sich im Vergleich, jetzt nochmal zum Bewegtbild, durchschnittlich mit 2,9 Jahren das erste Mal mit dem Handy oder Smartphone. Und im Vergleich dazu fand ich es noch interessant, Tablet und Computer haben wir auch bei 2,9 Jahren. Also Bewegtbild 2,5, Tablet, Computer und Smartphone mit ungefähr 2,9 Jahren die erste Beschäftigung. Und hier habe ich mir natürlich gedacht, naja, wie du schon sagst, die Fragestellung, was heißt das? Weil gesehen haben sie es ja auf jeden Fall vorher schon mal. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man halt schon mal über die Schulter geschaut hat oder mit reingeschaut hat schon früher. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, die nehmen natürlich wahr, wie intensiv diese Geräte unser Leben prägen. Also das ist ja schon deutlich früher der Fall, dass Kinder eben beobachten, wie Familienmitglieder zum Beispiel eben am Smartphone sind, am Tablet sind und diese Nutzung sozusagen so mitbekommen und dann natürlich sich ein Bild davon formt, okay, das sind irgendwie spannende Geräte, das möchte ich auch haben. Ich werde ja nicht müde zu sagen, dass ich weiß, dass sich insbesondere so Kindermagazine sehr gut verkaufen, wenn da zum Beispiel so Fake-Handys drin sind, dass man das so nachspielen kann, was zum Beispiel die Eltern machen.
Mhm. Ja, also ich finde diese Tätigkeiten, die du uns gerade nochmal vorgelesen hast, finde ich absolut nachvollziehbar. Ja, beobachte ich selbst, Kinder liebt es, Fotos von sich selbst oder Videos anzugucken. Also einfach nochmal, wo war ich da, wer war da mit mir? Das kann ich mir auch wiederum vorstellen, dass das doch eher deutlich früher stattfindet als mit 2,9 Jahren. Aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem Umfeld würde ich sagen, ja, die meisten Kinder haben definitiv, bevor sie 2,9 Jahre alt waren, schon mal eigene Fotos von sich angeschaut oder auch videotelefoniert. Die Studie wurde ja 2023 erhoben. Das sind ja lauter Corona-Kinder, die in dieser Pandemiezeit auch aufgewachsen sind, wo es ja für viele auch gar keine, ja, oder schwierig andere Möglichkeiten gab, um in Kontakt zu bleiben mit zum Beispiel Familienmitgliedern oder ähnlichem. Ja, und Videos und Sendungen schauen. Wir haben gerade über die Lieblingssendungen gesprochen. Auch die werden bestimmt mal oder können über Smartphone angeschaut werden. Fotos und Videos machen kriegen auch schon junge Kinder sehr schnell hin. Und spezielle Spiele-Apps für Kinder nutzen, ja, da war vorhin dieses mit dem nicht lesen können, aber dürfen wir nicht vergessen, natürlich gibt es einen Markt und gibt es Apps für Kinder, die genauso funktionieren, dass man dafür nämlich nicht lesen muss oder das nicht können muss. Okay, dann darfst du uns den letzten Fakt zur Kim-Studie präsentieren. Mini-Kim, Entschuldigung.
Ja, genau. Und ich werde es zusammenfassen, denn es würden Aussagen gesammelt von den Haupterziehenden einmal zum Umgang von Kindern und Smartphones und einmal zum Thema Computer und Internet. Und das ist bei beiden so. Also da wurden dann praktisch Statements gegeben, wie zum Beispiel, das Smartphone birgt für Kinder viele Gefahren oder aber auch durch die leichte Bedienung sind Smartphones gut für kleine Kinder geeignet. Und da konnten die dann zustimmen. Und sowohl im Bereich der Smartphones als auch im Bereich Computer und Tablet sind auf den ersten Plätzen zwei sehr, Statements, die zeigen, wie groß da die Sorge ist. Nämlich auf Platz 1, das Smartphone birgt für Kinder viele Gefahren und Kinder sollen im Internet nur im Internet surfen, wenn auf dem Smartphone ein Filter- oder Schutzprogramm installiert ist. Beim Computer ist das Internet birgt für viele Kinder Gefahren und Kinder sollten nur im Internet surfen, wenn auf dem Computer, Laptop ein Filter- oder Schutzprogramm installiert ist. Das heißt, die Einstellung und die Sorge, dass da was Schlimmes passieren kann und dass da unbedingt Schutz notwendig ist, das ist die, die so am stärksten geteilt wird von den Haupterziehenden, verständlicherweise auch. Einen Punkt fand ich da sehr spannend, auf den komme ich gleich noch zu sprechen. Vorher möchte ich sagen, was auch noch sehr spannend ist, ist die Frage, ja, wer soll das aber Kindern denn dann eigentlich beibringen? Das wurde hier nämlich auch wieder erhoben mit der Möglichkeit, Kindern den Umgang mit dem Smartphone und Internet beizubringen, ist Aufgabe der Eltern. Und da sagen zusammengenommen um die 80%, dem stimme ich schon zu. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, Kindern sollte der Umgang mit Smartphones und Internet in der Schule beigebracht werden. Und dem stimmen auch etwas mehr als 60% zu. Also die Verantwortung liegt schon eher bei den Eltern, aber schon auch bei der Schule. Und wenn wir uns anschauen, wie sehen Sie das denn im Bereich Computer und Internet? Da sagen Kindern, den Umgang mit dem Computer, Laptops und Internet beizubringen, ist Aufgabe der Eltern. Ebenfalls wieder ein bisschen mehr als 80%. Aber der nächste Punkt ist dann schon, Kinder sollten Umgang mit Computer, Laptop und Internet in der Schule beigebracht bekommen. Auch da haben wir also 75%, die sagen, ja, da ist die Schule in der Pflicht. Das finde ich wieder ein Thema, das wir auch schon oft besprochen haben hier im Podcast. Wer soll denn was machen und wer soll es denn wie machen? Wie man da sich so ein bisschen die Verantwortung hin und her schiebt, wurde hier auch ganz spannend dargestellt. Worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, ist, vielleicht erinnert ihr euch, ich hau hier jetzt auch die Fakten raus, ganz schnell. Bei beidem Thema Smartphone, Computer und Internet war es eben, dass man das nur nutzen lassen sollte, wenn dann Filter oder Schutzprogramm installiert ist. Was uns ja zeigt, hey, das scheint ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sein, mit dem sich die Eltern auseinandersetzen, wenn sie sagen, ja, Kinder sollten das nur dann nutzen. Dann würde ich jetzt daraus schließen, dass ich das verwende als Elternteil, weil ich es sinnvoll finde. Aber hier gibt es eine große Diskrepanz und das ist eigentlich mein most spannender Fact, den ich euch heute vortragen kann, nämlich Knapp die Hälfte der Haupterziehenden kennt nach eigenen Angaben keine Filterprogramme und 35% wissen nicht, wo man sich zu diesem Thema informieren kann. Also das passt für mich gar nicht so richtig zusammen.
Ja, das ist auch was, was ich immer und immer wieder thematisiere. Und wir droppen hier einfach nochmal medien-kindersicher.de für alle, die sagen, mir geht es genauso.
Mein Plan war das auch.
Ich finde das eigentlich total wichtig, aber ich weiß nicht, wie ich mich da informieren kann oder wie ich da an die Hand genommen werde. Das Thema ist so komplex. Da gibt es einfach ein wirklich tolles Angebot. Schreiben wir vielleicht auch einfach nochmal in die Shownotes. Wenn euch das betrifft und ihr sagt, ja, ich finde das total wichtig, aber ich weiß gar nicht, wie das geht, dann werdet ihr bei medien-kindersicher.de einfach an die Hand genommen und mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen versorgt, wie ihr solche Schutzeinrichtungen für euer Kind einrichten könnt auf den verschiedenen Geräten.
Genau. Hier geht es dann vor allem eben um Einstellungen, also technische Schutzlösungen, die die Angebote in der Regel selbst zur Verfügung stellen, bei denen man sich aber durchklicken muss und alleine vielleicht nicht weiß, wie komme ich hin, was macht auch wie Sinn. Das ist echt hilfreich. Ich werde immer wieder noch gefragt, ja, kennen Sie nicht eine Filtersoftware? Also am liebsten hätte man natürlich so eine App oder so ein Programm, das man installiert und das filtert alles vor. Mein Kind kann nur noch Sachen sehen, die absolut unproblematisch sind. Und das gibt es nicht. Also ich finde, das muss man auch sagen. Es gibt verschiedene Programme, es gibt verschiedene Apps, aber entweder es können Fehler passieren, das heißt, Kinder können trotzdem in Kontakt mit problematischen Inhalten kommen auf den eigenen Geräten und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht sagen können, hey, ich habe hier ein paar Einstellungen getroffen, jetzt ist alles gut, nichts mehr kann passieren. Oder das passiert auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Computer eines Bekannten, einer Freundin, eines Freundes. Dass Kinder im Laufe ihres Lebens in Kontakt mit problematischen Inhalten kommen, das ist einfach ein Fakt. Und wir können natürlich alles dafür tun, dass das möglichst spät passiert, möglichst so wenig wie möglich passiert. Aber es reicht nicht aus, technische Schutzeinstellungen zu nutzen, sondern Medienerziehung muss darüber hinaus erfolgen, weil eben ich, so gut ich mich auch anstrenge, ein Kind wahrscheinlich nicht ganz davor schützen kann, sondern weil ich einfach auch die Aufgabe habe, als erziehende Person zu schauen, wie kann ich dich auf sowas vorbereiten, welche Kompetenzen brauchst du dafür, wie kann ich mich etablieren als Ansprechperson, wenn dir sowas passiert. Weil das, was einfach so oft passiert, und das ist echt, dass es mich voll beschäftigt in der Arbeit ist, dass Kinder schlimme Erfahrungen machen, schlimme Videos sehen, was Beängstigendes ihnen passiert und sie das dann zum Beispiel mir als teilweise ja völlig fremder Person erzählen und nicht ihren Eltern, weil sie zum Beispiel Angst haben, ich bekomme dann Ärger, ich bekomme dann ein Smartphone-Verbot, ich bekomme dann das. Und genau das will, glaube ich, niemand. Sondern wir wollen alle, dass wenn was passiert, ich einmal weiß als Elternteil, okay, ich habe jetzt nichts falsch gemacht, ich habe vielleicht schon alles getan dafür, dass es gut läuft, aber, und mein Kind hat auch nichts falsch gemacht, das wollte das wahrscheinlich auch nicht, aber jetzt bin ich da und jetzt können wir gemeinsam drüber sprechen.
Ja, also technischer Jugendmedienschutz ist nie ein 100%iger Schutz, das medienpädagogische Amen. So.
So ist es nämlich, ja.
Ja, jetzt sind wir von der Mini-Kim, von den ganz Kleinen, schon wieder so ein bisschen hochgerutscht, aber ich finde, es verbindet sich am Ende alles und der Grundstein wird einfach gelegt, wenn die Kinder sehr, sehr klein sind. Deswegen bin ich super froh und super dankbar um diese Studie, dass sie nochmal erhoben wurde, dass wir jetzt aktuelle Zahlen haben, ein bisschen besser verstehen können, wie sieht es aktuell in Deutschland, in deutschen Familien aus, welche Geräte werden da genutzt, welche Sendungen sind beliebt, welche Themen beschäftigen die Eltern und die Kinder. Und wenn ihr noch was nachlesen wollt, dann, wie gesagt, macht es unbedingt, das lohnt sich.
Da bleibt uns nur noch eine Sache. Also wir haben natürlich durch die Studie wieder viel gelernt, aber alle fragen sich, wie immer zum Abschluss dieser Sendung, was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
Und ich muss ganz, ganz vom Niveau her tief stapeln, wo ich jetzt hin will.
Also, finde ich gar nicht.
Es ist wirklich,
was soll ich dann sagen mit meinem Fakt gleich?
Das sagt mir noch nichts. Ich habe das gelesen und denke mir so, ich bin gespannt,
was
du gleich erzählst.
Mach dich nicht so klein, Natascha.
Also, es ist so. Ich habe im Gegensatz zu dir, so Reality-TV ist nicht mein Ding. Also, das gucke ich tatsächlich Gar nicht. Aber TikTok hat gemerkt, wofür ist die ansprechbar? Ja, die findet doch schon solche Sachen, ich kann mich da nicht rausnehmen. Und zwar TikTok hat gemerkt, ich liebe die Am I the Asshole-Geschichten. Und ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, okay. Für alle, die es nicht kennen, das sind so kurze Videos auf TikTok. Die müssten, so sieht's aus, zu einem Podcast gehören. Und die... Ja, nein?
Gibt es in allen verschiedenen Formen. Also ich habe es jetzt auch nochmal recherchiert, weil es mir nur ein paar Mal reingespielt wurde. Gibt es in verschiedensten Formen.
Okay, die Grundidee ist, jemand präsentiert eine Geschichte aus seinem Leben, was er oder sie erlebt hat und fragt, bin ich hier das Arschloch in der Geschichte oder sind die anderen falsch? Und ich muss sagen, die finde ich sehr, sehr spannend. Also da ist mein menschliches Interesse einfach geweckt. Zum Beispiel die Frage... Bin ich das Arschloch dafür, dass ich die Katze meiner Freundin auf Diät gesetzt habe, gegen ihren Willen? Solche Sachen fragen sich Menschen und da muss ich sagen, das interessiert mich auch, da will ich auch drüber nachdenken.
Voll! Und wieso ist es jetzt hier irgendwie schlecht? Ich finde, das ist Maximum der menschlichen Entwicklung, ist es, sich da so in dieser Form online selbst zu reflektieren und die Meinung von 1000 anderen einzuholen. Das ist Hochkultur, wenn du mich fragst.
Hochkultur, klasse. Okay, dann von meiner Hochkultur zu deiner. Was hast du gelernt, Kim?
Ja, deswegen ist es ja so schlimm. Du fängst mit sowas an, was echt, finde ich, richtig gute Fragen auch oft aufwirft und man so richtig so die Meinung von anderen ja auch mitbekommt. Also ich finde es wirklich extrem hochwertiger Content, über den du da sprichst. teilweise auch komplexe Geschichten, also sorry. Ja. Und jetzt komme ich und jetzt kommt wirklich was ein bisschen low ist. Aber ich werde das so einordnen, passt auf, dass ihr am Ende auch sagt, oh, mega interessant, was sie da erzählt. Ich bin reingerutscht auf TikTok in den Bereich DFB-Fancore. Durch die EM, um da mitreden zu können mit meinen 5- bis 8-Klässlern, muss ich natürlich Bescheid wissen, wer es wäre. Ich werde auch ständig gefragt, wer mein Lieblingsspieler ist.
Oh,
und wenn man dann einen sagt, dann ist man mit dem zusammen.
Ach so.
Von dem her muss man sich da
gut informieren.
Muss man sich da ein bisschen auskennen. Ich bin komplett reingerutscht. Ich bekomme jedes zweite TikTok ist zu Fußballspielern. Bin richtig drin. Und so bin ich gestoßen auf ein neues Genre und ich schreie, und das ist kein Scherz, ich schreie, wenn ich mir das anschaue, vor Emotion. Es gibt auf TikTok Fanfictions, für die ich anfällig bin, wie wir wissen, über die Fußballspieler aus der deutschen Nationalmannschaft. Und nicht nur das, und du musst es dir vorstellen, das sind dann so Slides. Also bei TikTok kann man ja Videos nacheinander machen und du kannst ja auch so Slides posten, wo man so durchswiped. Und so ist das zum Beispiel die ich gerade verfolge und wirklich regelmäßig schreie, wo dann immer so ein Bild ist, in meiner Fanfic, die ich da gerade verfolge, geht zum Florian Wirtz. Und dann sind halt so Bilder von ihm und dann steht halt drunter, was er gerade sagt oder so, was er macht. Und dann ist so ein Bild von irgendeinem Mädchen und dann slidet man eben so durch. Bisschen Fotolove-Story-Vibe.
Okay. Also es geht schon in eine romantische, erotische Richtung, diese Fanfic.
Erotisch gar, also die küssen sich schon, aber mehr passiert nicht.
Und jetzt, okay, also jetzt es ist auch für Zielgruppe 5. bis 8. Klasse sozusagen geeignet.
Ich glaube, es kommt auch aus dieser Zielgruppe. Also ich bin gar nicht die Zielgruppe. Ich habe aber meine andere Fanfic-begeisterte Freundin auch schon, wir gucken uns das regelmäßig an und schreien beide. Weil es kommen natürlich regelmäßig Updates dazu, aber jetzt möchte ich es kurz auf die Metaebene heben, um mich da rauszuholen. Stellt euch vor, der Story Mädchen, die übrigens immer mit YN bezeichnet wird, weil man dann seinen eigenen Namen da einsetzen soll. Also du bist in der Geschichte drin.
Okay, verstehe.
Lernt auf einem ganz kurzen, es hat sich verirrt, lernt Florian Wirtz kennen und der nimmt sie dann mit zum Dreh. Das geht schon so los, ist auch im Krankenhaus. Er fährt dann dahin mit seinem Best Friend Kai Havertz zufälligerweise. Klar. Und die sind immer so,
natürlich.
Bro, ja, du musst dich um sie kümmern. Also das ist wirklich, ich kann es dir nachher schicken. Aber du schreist ja auch. Das ist so absurd. Das ist Level. Der fährt dann dahin, dann holt er sie ab aus dem Krankenhaus. Dann sagt er, ja, du kannst mit in die Villa kommen. Dann nimmt er sie in die DFB-Villa. Dann gehen sie da essen, alle sind voll nett. Außer Sané, der führt was im Schild.
Warum?
Dann ist da Julian Nagelsmann, der so eine Lehrerfunktion übernimmt, der Trainer. Also es ist so eine ganz absurde Welt. Und es wird auch immer absurder. Und ich muss aber dranbleiben, weil ich das so krass finde, wie man da rauslesen kann, was ist die Lebenswelt von der, und das ist eine weibliche Person, denke ich, Person, die das schreibt. So, wie ist gerade dein Entwicklungsstand? Du kannst da so viel rauslesen. Wie stelle ich mir Beziehung vor? Was ist eine schöne Geste in einer Beziehung? Da sind dann so ganz viele Klischees drin, wie dann gibt der Flo ihr einen Pulli von ihm zum Anziehen zum Beispiel. Nach einem Tag großes Liebesgeständnis bei den beiden. Also solche Sachen und insgesamt so ein bisschen so Klassenfahrt-Vibe mit Nagelsmann, der sagt, ja, ihr könnt da kurz rübergehen oder nein, ihr müsst jetzt ins Bett. Ich schreie und finde, es ist so krass und es ist das Krasseste daran für mich ist einfach so zu gucken, okay, wie ist denn gerade dein Weltbild und dein Bild von, wie gehen Menschen, erwachsene Menschen, die professionell Fußball spielen, miteinander um? Was hat man da für Themen? Also, ich bin richtig abgerutscht. Bitte, ich werde das nicht veröffentlichen, was ich da lese oder was ich da entdeckt habe, weil auch aus Schutzgründen für die Person, die das schreibt. Aber wenn ihr mir auf Insta schreibt, dann droppe ich es vielleicht.
Okay, Wahnsinn. Mich würde total interessieren, was die betreffenden Personen, die da mitspielen, so ein Wirt dazu sagen würde. Hoffentlich zeigt ihm das mal jemand und wir kriegen eine Reaction darauf. Ach, super süß.
Also da musst du schreien. Allein die Grammatik ist so geil. Also.
Ja.
Naja, TikTok, also wir sehen bei unserem was gelernt, was wir so lernen. Die Untiefen von TikTok, die bringen verschiedene Sachen von uns hervor.
Ja, also am Ende wurde es jetzt nochmal hochwissenschaftlich und komplex, aber dafür seid ihr dran geblieben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Macht's gut, bis bald. Tschüss.